herzlich willkommen zum The Disco Dudes Podcast, eurem allfreitaglichen Lieblingspodcast zu Soul, Funk, Boogie, Disco und House mit Wolfgang Hase und Kirk Dance.
Hallo und herzlich willkommen. Es ist einmal mehr Freitag und es ist einmal mehr Zeit für den The Disco Dudes Podcast mit wunderbarer Musik aus den guten alten Zeiten der 70er und 80er Disco, Boogie, Funk und Soul innerhalb von Disco und Boogie und den artverwandten Richtung House, die es dann da auch noch so gibt. Die Disco Dudes, das sind zwei Typen. Der eine, das ist Kirk Dells in Köln. Hallo Kirk, wie geht's dir denn heute so?
Hey Wolfgang, schön dich wieder vor mir zu sehen am Bildschirm und vor allen Dingen zu hören und vor allen Dingen wieder mit dir über gute Musik zu sprechen.
Also geht's dir gut, entnehme ich dem, um meine Frage selbst zu beantworten.
Richtig, also wenn wir das tun, dann geht's mir immer gut.
Aber das ist ja wunderbar, dann geht's uns beiden hervorragend. Und ich hoffe natürlich auch, euch Zuhörenden geht's genauso gut, wenn ihr uns hört. Du bist die Nummer eins heute, was die Songs angeht, und du hast uns garantiert was Schönes mitgebracht aus deinem DJ-Köcher, aus deiner langen Historie und Erfahrung als Musikliebhaber. Erzähl doch mal, was ist heute dein Mitbringsel zum Dance on the Friday?
Ich greife heute mal tief in die Plattentasche und breche eine kleine Lanze für einen Mann, der manchmal unfairerweise nur als der Bassist von Miles Davis abgetan wird. Michael Henderson war natürlich genau das und was für einer, aber eben auch ein Soul- und Funk-Artist der feinsten Sorte mit deutlich eigener Musiksprache, eigener Stimme und diesem tiefen, elastischen Bassgefühl, das sofort sagt, Deep Detroit, Baby. Der Track, den ich heute mitgebracht habe, heißt In It for the Goodies und stammt von seinem Album Slingshot, erschienen 81 auf Buddha Records. Und ja, Buddha mit H am Ende geschrieben, also kein Schreibfehler, sondern eine Label-Marotte. Kleine Nerdigkeit am Rande. Als Single war In It for the Goodies nicht der große A-Seiten-Moment. Der Song tauchte auf der 7-Inch von Make It Easy on Yourself als B-Seite auf. Eine offizielle 12-Inch-Auskopplung dieses Titels ist mir selber nicht bekannt und auch nicht untergekommen. Bei dem Track handelt es sich um einen Cut, der nicht als Master-Release über den roten Teppich kommt, sondern sich durch die Hintertür in den Club schleicht. Er ist relativ kurz, 3 Minuten 30, und dann plötzlich kommt grandiose Aha-Moment, schafft in der Tanzmeute auf, wenn der Track gespielt wird. Ein kurzes Feuerwerk, kurzweilig, aber dafür ziemlich funky. Musikalisch ist das pures, frühes 80er-Funk-Soul-Handwerk. Michael Henderson produziert den Track selbst und spielt natürlich, wie soll es anders sein, den Bass. Und dieser Bass ist hier nicht Dekoration, sondern die Achse, um die sich alles kreist. Dazu kommen Drums von Daryl Jennings und Richard Allen, Gitarren von David Miles, Dennis Briggs, Mario Resto und Ralph Armstrong, Keyboards von Lester Williams, Louis Resto, Michael Kaler und Ted Harris, Percussion von Carl Small plus The Detroit Horns, Streicher von Carl Austin Strings und die Backing Vocals von Dwayne Herons und Vanna Keith. Also keine schmale Besetzung, sondern ein richtiges Detroit-Funk-Soul-Kraftwerk der hochqualitativen Sorte. Was ich an In It for the Goodies so liebe, der Song hat diesen lässigen, leicht verschmitzten Henderson-Vibe, den er über alle seine Produktionen zieht. Nicht überproduziert im Sinne von schau mal, wie teuer wir klingen können, sondern groovig, warm, körperlich direkt. Der Bass hält die Sache unten zusammen, die Bläser und Streicher geben Glanz und Henderson singt das Ganze mit dieser Mischung aus Coolness und ein wenig Augenzwinkern. Zu Michael Henderson ist zu sagen, dass seine Vorgeschichte zu gut ist, um sie eigentlich nicht zu erzählen. Geboren in Jesus City, Mississippi, aufgewachsen in Detroit, kommt er früh in die Nähe des Motown-Kosmos. Er spielt mit Leuten wie Stevie Wonder, Aretha Franklin, Marvin Gaye, den Four Tops und den Temptations. Und dann passiert diese legendäre Miles Davis-Nummer. Miles sieht ihn bei Stevie Wonder, will diesen Bassisten haben und Henderson landet Anfang der 70er in Miles' eklektrischen Phase mit Songs wie Live Evil, On the Corner, Agatha. Das sind keine Fußnoten, das sind Miles Davis Momente. Aber jetzt zurück zum eigentlichen Song. Ich denke, wir sollten da mal reinhören. In It for the Goodies von Michael Anderson. Leute, was ein Brett. Natürlich hier im Duett mit Phyllis Hyman. Wolfgang, Henderson ist hier ein Begriff, besonders aus dem Motown-Kosmos. Dir ist die LP wahrscheinlich bekannt und vor allem der Song bekannt, oder? Was sagst du dazu?
Also der Song ist mir jetzt wieder bekannt. Das Album habe ich natürlich hier auch stehen. Lustigerweise ist das auch tendenziell eher so ein Cheapo. Den kriegt man relativ gut gekauft bei den Plattenhändlern. Dass das Phyllis Hyman ist, finde ich auch sehr cool. Die sagt mir auch was. Ich hätte fast drauf getippt, dass es Sylvia Stripling ist. Ich wusste es nicht genau. Sylvia Stripling ist das gleiche Umfeld, auch bei Buddha Records groß geworden. Damals dann später noch weiter gewandert. Für mich der größte Schnittpunkt von Michael Henderson ist seine Zusammenarbeit mit Norman Connors. Die kommen beide aus dem Buddha-Umfeld, beide dort produziert, beide ihre Hits dort gehabt. Wir hatten in Folge 38, wir sind jetzt bei Folge 83, was für eine wunderschöne Verbindung, den Once I've Been There von Norman Connors, den er zwar nicht gespielt hat am Bass, aber den er mit Norman Connors, also Michael Henderson und Norman Connors haben den zusammen entwickelt. Irrer Bassist, irre cooler, auch sehr slick spielender Typ einerseits, als Sänger auch tatsächlich ganz gut. Auf seinen ganzen Nummern finde ich, dass er stimmlich schon auch sehr überzeugt. Und alles so Sachen, die noch Jazz-Funky sind, immer etwas, wie soll man sagen, cooles Laid-Backes haben. Also nicht so, obwohl sie impulsiv sind und imposant, nicht so dick aufgetragen und nicht so ganz dick, so nach, super fett nach Pop produziert, sondern immer noch nach Jazz produziert, aber voll tanzbar. Sehr, sehr schöne Nummer.
Ja, und was der halt drauf hat, wie ich finde, ist, der überlädt seine Bassspur nicht so, sondern der hat halt dieses total geile, akzentuierte, kurzweilige Bassding, was aber trotzdem untenrum zusammenhält. Also der spielt mal...
Ja, obwohl er beides ja drin hat. Der hat, also was er ja gern gemacht hat, war mit dem Wawa zu spielen, das haben wir hier ja auch. Ne? Der kleine Frosch, der Frosch, der Baritonfrosch unten drin, das ist er ja auch selber. Der macht immer nur so zwei, drei Töne und dann gibt's aber den zweiten Bass noch, der den Groove mitspielt. Und genau das, wie du sagst, sehr funky, sehr kurz, sehr akzentuiert, voll cool.
Yes. Später dreht Henderson das Spotlight auf sich selber, nachdem er dann in verschiedensten Konstellationen gespielt hat. Der wird zum Soul-Sänger, Produzent und zum Songwriter vor allen Dingen. Mit Norman Connors wird Valentine Love wichtig. Dann You Are My Starship und als Solo-Artist kommen Songs wie Be My Girl, Take Me In Your Arms, White Receiver und natürlich sein weiteres Duett mit Phyllis Hyman, Can't We Fall in Love Again. Henderson konnte eben auch Ballade und das sehr gut. Henderson konnte Funk. Henderson hatte immer diesen Bassistenblick. Er dachte Musik von unten nach oben, aus den Tiefen der Tieftöne bis zu den Höhen der Highs, Ekstase und Euphorie. Zu Samples und Coverversionen von In It for the Goodies. Bei diesem speziellen Song gibt es für mich keine belastbaren Spuren eines bekannten Hip-Hop- oder House-Samples und auch keine prominente Coverversion, die sich wirklich bestätigen lässt. Es kursieren natürlich heutzutage etliche DJ-Edits und Extended Reworks. Die findet man hier und da auch mal auf Bandcamp. Eigentlich aber nicht nennenswert. Wer es nachrecherchieren möchte, gerne. Da kriegt man vielleicht mal eine verlängerte Version. Fürs Auflegen ganz cool. In It for the Good ist ein perfekter Deep Cut. Nicht der offensichtliche Hit, aber ein Stück, das zeigt, wie reich die Phase zwischen Soul, Funk, Boogie und Post-Disco war. Ein kleiner Goodie-Bag und Insider-Underground-Tipp aus Detroit. Und Michael Henderson hat ihn uns ziemlich smooth vor die Füße gelegt. Danke dafür. Ich bedanke mich auch jetzt schon mal für deinen Input, mein lieber Wolfgang, weil ich bin schon ganz heiß darauf, was du uns jetzt präsentieren wirst, weil du hast natürlich auch einen tollen Song mitgebracht, den du uns vorstellen
willst. Ich gehe, bevor ich selber vorstelle, was mein Song ist, noch einmal ganz kurz zurück zu Norman Connors und Michael Henderson. Gerade weil Valentine Love und vor allem You Are My Starship, das sind zwei ganz, ganz, ganz große Songs. Also diese Balladen, die gemacht haben, da waren sie, finde ich, am stärksten. Ich mag ihre schnellen Nummern beide, von beiden gerne, aber das sind so richtige Preziosen. Also wenn ihr bei uns in die Playlist schaut, wo wir ja gerne auch Songs so mit reinschrauben, die nicht nur die sind, die wir vorstellen, dann werdet ihr die beiden bestimmt auch finden. Wenn man sich dann noch You Are My Starship und dann Inside My Love von Minnie Riperton, also da lässt sich sehr gut ein später Samstagabend auch gut gestalten, so auf diesem Level von schöner Musik. So viel dazu. Jetzt aber zu meinem Track. Ich bin irgendwie ganz entgegen einer etwas, wie soll man sagen, noch undergroundigeren Jazz-Funk-Linie bin ich voll im Mainstream eigentlich mit Helen Oates, I Can Go For That. 1981 geschrieben, 82 zum Hit geworden. Michael Jackson, der King of Pop, der Thriller mit Moonwalk und all das irgendwie so vorgebracht hat, kommt auf einer Preisverleihung zu Daryl Hall und sagt, hey, ich hoffe, es macht dir nichts aus, aber ich habe euren Groove geklaut. Hat er? Hat er. Es ist kein Gerücht, es ist kein Fan-Forum-Mythos, das ist tatsächlich passiert bei den Aufnahmen zu We Are The World 1985, wo die alle miteinander dabei waren. Und was ist genau gemeint? I Can Go For That, No Can Do, muss man immer dazu sagen, von Hall & Oates, ist eine Zeitreise ins Jahr 81 einerseits, aber auch die Blaupause für Billie Jean. Ihr müsst euch nun mal die beiden Bassläufe direkt hintereinander anhören, da werdet ihr merken, es ist nicht der gleiche Basslauf, was die Töne angeht, aber exakt das gleiche Feel, exakt die gleiche Idee, einen Basslauf aufzubauen. I Can't Go For That ist auf dem Papier Pop. In der Wirkung ist es aber viel mehr. Es ist Soul, es ist Softrock, es ist ein bisschen Synthfunk, Blue-Eyed Soul und Clubmusik in einem und ein wahnsinnig eleganter Zwischenraum, weil es eben keins von diesen einzelnen Spektren übertreibt und zu dick darin aufträgt. Blue-Eyed Soul, falls euch das kein Begriff sein sollte, das ist eine Musikrichtung, die sozusagen als Begriff ein Kunstgriff ist, bedeutet, Soulmusik wurde ja ganz, ganz oft und am allermeisten von afroamerikanischen Künstlern gemacht. Wer man aber weißhäutig war, hatte man bevorzugt auch eher blaue als braune Augen. Deswegen hat man Künstler wie zum Beispiel Bobby Caldwell oder eben hier Hall & Oates als Blue-Eyed Soul-Künstler benannt, die es drauf hatten, Soul-y zu klingen und gleichzeitig weiß zu sein, wo die Kartoffel oder das Milchbrötchen mal die Ausnahme ist. Erschienen ist das Ganze 1981 auf RCA Records, die zweite Single aus dem Album Private Eyes, ihrem 10. Studioalbum damals schon. Was für eine Single das ist. Der Song debütiert am 14. November 1981 und geht direkt auf Platz 59 der Billboard Hot 100 als höchster Neueinsteiger der Woche. Das ist ja schon mal eine Ansage. 11 Wochen später, am 30. Januar 82, sitzt er auf Platz 1. Und dann wird's wirklich spannend. Der Song klettert nicht nur auf die Platz 1 der Popcharts, er knallt gleichzeitig auf Platz 1 der Hot Soul Single Charts. Und das von zwei weißen Künstlern. Und in den Hot Dance Club Party Charts ist er auch ganz oben. Also Radio und auch die Clubs haben das Ding komplett gutiert. 4 verschiedene Nummer 1 Platzierungen für einen einzigen Song. Das war der einzige Song des gesamten Jahres 1982, der sowohl den Hot 100 als auch die Hot Soul Charts anführte. Für ein weißes Künstlerduo mitten aus Philadelphia ganz schön außergewöhnlich. In den USA Gold zertifiziert, 1 Million verkaufte Einheiten. In Großbritannien Platz 8, ein erster echter Top 10 Hit in England mit einer Silver Zertifizierung. VH1 hat den Song auf Platz 6 ihrer Liste der 100 Greatest Songs of the 80s gewählt, zwischen When Doves Cry von Prince und Platz 5 Sweet Child O' Mine von Guns N' Roses. Da ist er immer noch drin, das ist genau die gleiche Phase, die gleiche Epoche. Das Intro von diesem Song ist unverkennbar. Ich erzähle nachher die Geschichte, wie es zu diesem sehr einfachen, aber effektiven Beat kam und dem guten Groovy-Gefühl. Und damit ihr dieses Gefühl auch spüren könnt und nicht nur die Erzählung vor der Nase habt oder an den Ohren, würde ich sagen, wir hören mal in das erste Snippet, das ich mitgebracht habe, einfach rein. I Can Go For That, Hall & Oates. No Can Do von Hall & Oates. Mein lieber Kirk, du hast doch bestimmt auch eine Beziehung zu dem Song. Hau doch gleich mal einen Kommentar raus, was sich in dir regt, wenn du diesen Song hörst.
Ja, Classic, steht im Plattenkoffer, super Groove. Mich erinnert die Rhythm Section immer an Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down. Das hat so den ähnlichen Punch. Aber jetzt, nachdem du das geschildert hast mit dem Michael Beat von Billie Jean, genau, hört man voll, finde ich. Ich finde aber auch, dass man Electric Light Orchestra hört und das ist eine schöne Vermischung. Hat mich immer schon begeistert, der Track. Und Yachtrock-Klassiker, ne? Auch so ein Kunstbegriff, der das alles so ein bisschen zusammenfasst. Ne?
Hör mal, was ist denn Yachtrock? Versuch das doch mal in Worte zu fassen. Blue Eyed Soul und Yachtrock sind ja beides so synthetische Begriffe für bestimmte Arten von Musik. Jetzt bin ich gespannt, womit du kommst.
Ja, klar, die Assoziation liegt ja nah, wo der Name herkommt, Yachtrock. Ne? Man stellt sich dann immer schöne Menschen mit kühlen Getränken auf dem Oberdeck, schön auf dem Mittelmeer surfend oder dahin flowend vor, schöne Musik da drauf, alle sind so schön miteinander, alle sind so verliebt, hängen sich in den Armen und haben einfach eine gute Zeit bei Sonnenschein. Ich denke, daher kommt der Begriff Yachtrock. Und die Musik, die darauf einzahlt, die ist eben, oder dieses Gefühl erzeugt, die kann man sozusagen in diesen Kunstbegriff einkategorisieren, ne?
Also das ist Musik, die ist dann doch eher oder oft gemacht von weißen Bands, die aber Groove und Soul total in der DNA hatten. Also dazu gehören zum Beispiel auch Toto mit Afrika oder alles, was Steely Dan gemacht hat, wo dann wiederum Bernard Purdy Schlagzeug gespielt hat. Ne? Also da spielt dann einer der großen Soul-Granden, der die meisten Grooves von, die wichtigen Grooves von Aretha Franklin gespielt hat, dann bei Steely Dan mit in der Studio-Session zu Pack zum Beispiel. Das sind so Sachen, die dann irgendwo zwischen Blue-Eyed Soul und Yacht-Rock, je nachdem, dem, wie man es einsortieren will, oft ist es auch ein bisschen deckungsgleich, dann gelandet sind. Also Milchbrötchen, die in der Lage sind, sehr, sehr gut und sehr clever, soulful zu spielen und einen weichen, schönen Lead-In-Groove zu machen, ohne dass es schon der totale Abheber ist. So war das, so würde ich das immer benennen. Zu diesen Buben, die sowas konnten, gehörten Daryl Hall und John Oates. Zwei Jungs aus Philadelphia, die sich 1967 im Lastenaufzug eines Ballrooms kennenlernten, nach einem Battle of the Bands, bei dem ein Chaos ausbrach und beide flüchten mussten, weil es einfach zu rüde wurde. Es könnte keine bessere Umgebung geben, um einen richtigen Ursprungsmythos zu gründen. Beide kamen aus derselben musikalischen Welt, dem Philadelphia Soul der 60er Jahre und der frühen 70er. Das waren die Stylistics, das war natürlich irgendwie alles, was mit Philadelphia Records zu tun hatte und den dortigen Produzenten. Diese Stadt, die ganze Szene, das war ein Epizentrum eines bestimmten warmen, polyrhythmischen, tiefen, schwarzen Sounds, der die westliche Popmusik prägte wie kaum etwas sonst. Hall & Oates zogen das auf wie ein Schwamm und mischten es gleichzeitig mit ihren eigenen Einflüssen aus Folk und Rock, ein bisschen New Wave, ein bisschen Synthesizer und sie erfanden sich ständig neu. Das werdet ihr merken, wenn ihr euch mal durch verschiedene Songs aus verschiedenen Alben und Jahren skippt, dass es immer etwas anders klingt und immer irgendwas Neues. Der Rock Hall Essay verweist darauf, dass sie bereits 1984 mit diesem sehr, wie soll man sagen, gemischten, nicht homogenen Sound das erfolgreichste Duo der Rockgeschichte sind, was Popmusik angeht, in dieser Zeit. Bei dem Song gibt es noch eine Besonderheit, die ich sehr charmant finde, und zwar gibt es eine Mitschreiberin, eine Dame, die heißt Sarah Allen. Sie wird als Songwriterin geführt, in der Hauptsache war sie erstmal Flugbegleiterin und lernte John Oates kennen und die sind ein Paar geworden. Und sie beiden entdeckten gemeinsam, dass sie beide ein Talent dafür hatten, Songs zu schreiben. Und sie hat dann erstmal einen Song geschenkt bekommen, der heißt Las Vegas Turnaround, The Stewardess Song, den John Oates geschrieben hat, einfach als Ode an sie aus purer Liebe, um sie zu huldigen. Und auf dem zweiten Album des Duos Abandoned Luncheonette erschienen ist. Und das führte letztlich dazu, also es war so cute, sie hatten eine Langzeitbeziehung bis 2001, also 31 Jahre lang. Hall schrieb dann 1975 noch den Song, der auch ein richtiger Hit wurde, Sarah Smile. Ein ganz großer Hit von Hall & Oates auch. Und das war sogar ihr erster Hit und der war auch natürlich der Sarah gewidmet. Aber sie hat tatsächlich an mehreren Songs mitgearbeitet. You Make My Dreams, Private Eyes, I Can Go For That und Man Eater, also einer der weiteren richtig großen Hits von Hall & Oates, stammen aus der Feder von Sarah Allen mit. Jetzt kommt noch ein lustiger Zusatz-Fun-Fact. Ihre Schwester, Jana Allen, ist dann auch noch mit dazu gerutscht und hat auch noch mit Hall & Oates gearbeitet und weiter mit denen Songs geschrieben. Die Kritiker haben jahrelang Hall & Oates in gewisser Weise unterschätzt und ein wenig abschätzig so als recht abgeschmacktes Pop-Duo dahingestellt. Das war irgendwie zu eingängig, zu viele Hits, zu radiokompatibel, zu dies, zu jenes. Aber die Zahlen lügen nicht. In den Jahren von 1981 bis 85 hatten Hall & Oates mehr Top 10 Hits in den USA als Prince, Elton John und Phil Collins. Die RIAA erklärte 84 offiziell zum erfolgreichsten Duo der Rockgeschichte und das Entscheidende dabei ist, und habe ich mir ein bisschen später erst aufgeschrieben, sie haben damit die Everly Brothers abgelöst, eine absolut ikonische Band der 60er Jahre, die damals fast konkurrenzlos dauernd die Charts angeführt hat. 40 Millionen Alben verkauft, 19 Top 10 Singles, 9 davon auf Platz 1 und dann 2014 endlich die Anerkennung, die sie sich verdient hatten, Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame und die wurde gesprochen von Questlove. Und diese Ansprache, die gibt es im Internet zu sehen. Ich habe sie mir vorhin angeschaut bei YouTube. Das müsst ihr euch anschauen. Das ist eine Liebeserklärung eines der besten Drummers unserer Generation aus dem Hip-Hop, der sehr klar macht, wie wichtig und wie influential diese Musik von diesen beiden weißen Jungs, die eine sehr schöne Idee für Soul hatten und für Disco hatten, für ihn war. Weitere große Hits waren natürlich She's Gone und wie schon gesagt Sarah Smile. Die haben eine unglaubliche Magie und ziehen einen sehr schnell in Bann und finden sich auch auf lustigerweise auf jedem, fast jedem Yacht-Rock-Sampler. Und natürlich Kiss on My List, das sind alles Songs, die ihr euch auf jeden Fall anhören müsst. Jetzt wird's ein bisschen technisch. Die Technik ist hier nämlich Teil der Geschichte. Daryl Hall sitzt nach einem Abendessen im Studio, da waren sie gerade in der Albumproduktion. Er hat seit Jahren dieses eine Riff im Kopf, nämlich genau das, das wir da gerade gehört haben. Er hat endlich ein Preview Recourse an auch im Kopf und der ist von Al Green inspiriert, den er Tage zuvor in einem Konzert in L.A. gehört hatte. Und statt zu schlafen, sagt er zum Co-Produzenten Neil Kernan, ey komm, lass uns doch mal kurz ins Studio gehen. Ich will da zumindest die Skizze noch anfertigen. Lass uns das mal festhalten. Im Studio steht eine Korg-Orgel, die da halt noch so steht, weil es halt zum Studio-Equipment gehört. Hall schaltet den Roland CompuRhythm CR78 ein und nimmt einfach das allererste, was in der Datenbank ist, nämlich Rock 1. Das ist quasi die das Drum Machine Preset, das damals in dieser Orgel drin war. Geht auf die Geschwindigkeit, stimmt so. Wir nehmen mal 111 Beats per Minute. Und wir machen das in C-Moll. Bisschen Melancholie brauchen wir auch. Wir nehmen mal ein C-Moll. Hall fängt an, auf der Korg-Orgel die Bassline selbst zu spielen. Die Akkorde kommen in 10 Minuten zusammen. Also es ist wirklich, die sind aus dem Restaurant raus, rein ins Studio. In einer halben Stunde stand das Gerüst für das Ganze. Dann hört er einen Gitarrenriff in seinem Kopf und ruft seinen Kumpel John Oates und sagt, hey, ich sing dir das kurz vor, spiel das mal. Und der experimentiert ein bisschen auch mit einer relativ neuen Schaltung an der Gitarre und dem Verstärker rum. Da gibt es einen sogenannten Muting-Anschlag. Und das macht er und das bleibt bis zum Schluss, bleiben sowohl dieser Drumcomputer als auch diese Gitarre in ihrem Muting-Anschlag in dem Song drin. Völlig irre. Alle versuchen dann später noch, das zu perfektionieren. Vor allem Neil Kernan wollte die Drum Machine noch durch ein richtiges Schlagzeug ersetzen. Geht alles gar nicht. Es hat völlig die Sinnlichkeit zerstört, weil das, was diesen Song aus meiner Sicht als Spannung ausmacht, ist genau diese Differenz zwischen dieser fast, wie soll man sagen, aus dem Keller kommenden, mechanisch-technisch klingenden Drum Machine und dem dann so super souligen Gesang und dann, wenn die Orgel einsetzt, es in so einer großen Harmonie macht, genau das gibt so eine Spannung, die es richtig crispy macht, die es für die Ohren und für die Seele total schön macht. Und trotz aller Versuche mit Musikern da noch weiter dran zu gehen, die haben das alles wieder zurückgeschraubt und sind genau wieder eigentlich auf den Sound gegangen, der die Skizze schon war. Genau dieser Groove, der sich slinky, so wiederholend, fast meditativ als Muster da durchprägt, der macht es auch zu einem Stomper, der für den Dancefloor total sinnvoll ist und der das für einen DJ auch sehr gut macht, weil es halt einfach, ne, sehr schön meditativ nach vorne geht. Und das war auch, genau deswegen ist man auch im Studio von Michael Jackson auf, dass das so rollt. Das war dann der Ansatzpunkt zu sagen, lass uns doch Billie Jean vom Arrangement her so bauen. Und natürlich haben sie da einfach 1:1 geklaut. Bass first, everything else second ist das Prinzip, das danach in der weiteren Disco-Musik oder im weiteren Boogie des Öfteren angewandt wurde und das hier so ein bisschen seinen Ursprung findet. Und dann natürlich, ihr kennt mich ja lang genug, um zu wissen, dass Saxophon immer eine besondere Deutung hat. Das Saxophon, hier mehrfach eingesetzt, aber mit einem großen Solo. Charles, Mr. Casual DeChant, seit 76 Saxophonist von Harlan Oates, hat auch nebendran nicht so wahnsinnig viel gemacht, aber für die wichtigen Sachen, also auch das große Solo bei Maneater. Für diesen Song greift er zu einem außergewöhnlichen Instrument, nämlich kein normales Alt- oder Tenorsaxophon, sondern zu einem Saxello. Das ist eine recht seltene, gebogene Variante eines Sopransaxophons. Sopransaxophon ist so das höchste Saxophon. Naja, es gibt noch eins höher, aber das gebräuchlich höchste, wenn ihr schon mal Kenny G gehört habt, das ist alles Sopransaxophon, das es da gibt. Und mit dieser Biegung klingt das noch ein bisschen anders und ein bisschen nasaler. Und das hört man dem auch an. Ich finde, das hat sowas wie so ein Adliger so eine Melodie spielen würde. Dass es so ein bisschen oben rausgeht. Und das macht es irgendwie ein bisschen lustig einerseits, aber es bleibt halt noch im Groove und ist sehr schön. Da hören wir jetzt auch mal rein, wie das Saxophon klingt. Das müsstet ihr noch hören, bevor wir dann noch kurz auf die Samples kommen. Da gibt es leider auch noch Geschichten. Wir sind noch nicht durch. Es gibt noch mehr. Zu diesem Saxophon-Solo?
Mit Saxophon-Solos bekommt man mich ja auch oft, nicht immer. Manchmal sind sie auch scheiße. Hier haben wir es mit einem sehr tollen Saxophon-Solo zu tun, wie ich finde. Nein, ganz ernsthaft, also es gibt etliche Stücke, wo Saxophon einfach deplatziert ist, weil es gab auch eine Zeit lang einfach auch einen Hype um Saxophon-Solos. Das war dann State of the Art, es musste ein Saxophon-Solo rein. Später wurde das ja dann auch schon mal gerne ausgetauscht in ein E-Gitarren-Solo. In den seltensten Fällen hatte man Klavier- oder Klavinett-Solos oder Streicher-Solos. Das gab es dann auch schon mal, aber das war eher die Ausnahme. An sich, tolles Instrument, feiere ich sehr in diesem Stück auf jeden Fall. Daumen hoch für das Saxophon-Solo.
Ah, das tut meiner Saxophonistenseele sehr gut, dass du das sagst. Ja, was die natürlich auch ganz clever gemacht haben, es klingt so leicht elektrifiziert, obwohl es das tatsächlich gar nicht ist. Also es ist immer noch ein physikalisches Instrument und dann haben sie da ordentlich Hall drauf geballert hinten raus, damit das noch Volumen kriegt und dann noch so eine bisschen Veränderung in der Klangfarbe bekommt. Sehr gut gemacht. 1981 kam das Lied raus und das war ja eine Phase, in der insgesamt im Musikbusiness ein paar ganz neue Dinge auch aufkamen. Punk und Wave waren auf einmal sehr wichtig. Die Poplandschaft hat sich total verändert. Synthesizer begannen irgendwie die Gitarren zu verdrängen. MTV war gegründet worden und es waren Musikvideos ganz wichtig. Und in diesem Kontext erscheint ein Song, der fast gar kein richtiges Schlagzeug hat. Das muss man ja sagen, der Groove ist zwar da, aber der ist sehr, sehr dezent. Also der ist null im Vordergrund. Obwohl er treiben kann, ist er einfach nicht laut, nicht so präsent, wie wir das aus den ganzen oder vielen anderen Boogie-Produktionen kennt, dessen Bassline einfach nur aus dem Korg-Synthesizer stammt und super stoisch vor sich hinläuft und der trotzdem und gerade deshalb alle Grenzen überspringt und zu einem Riesenhit wird. Dieser Crossover aus Soul, Dance, Pop und dem bisschen jazzigen Ansatz, der da noch so drin war, den sie im Kopf hatten, der war anscheinend genau für die Zeit bestechend und er hat bis heute überdauert. Also total verrückt auch, wie weit das in der DJ-Community derer, die um uns rum auflegen, immer noch einer der viel gespielten und sehr geliebten Tracks ist. Natürlich wurde er gesampled. Er selber besitzt interessanterweise gar kein Sample, obwohl er eine Drum Machine hat und auch so repetitiv ist. Aber ganz groß natürlich De La Soul 1989, Say No Go, ihre große Anti-Drogen-Hymne, die sie gemacht haben, basiert zu 100% auf dem Track. Und eine kleine Beziehung zu unserer letzten Folge. Simply Red haben mal wieder geklaut. Mensch, guck, 2003 für Sunrise haben sie da verschiedene Elemente einfach rausgenommen. Das ist ja was ganz Neues bei Simply Red. Die haben ja nie Coverversion oder was Ähnliches gemacht. Oder ihr hört euch einfach die letzte Folge an, dann wisst ihr mehr. Die XX haben das auch benutzt 2016 mit On Hold. Und natürlich, wie vorher gesagt, Michael Jackson hat sich musikalisch bedient. Ende der Geschichte. Ein wunderbarer Song von zwei Milchbrötchen, der sehr soul-y ist und gleichzeitig Popgeschichte wie Disco-Boogie-Geschichte schrieb. Hall & Oates. I can go for that.
Fantastisch. Danke dir, dass du diesen Song reingebracht hast. Ich meine, wir haben öfters auch schon in der Vergangenheit mal über Hall & Oates gesprochen und deren Wirken. Es war an der Zeit, dass sie den Weg in unsere Sendung finden müssen und mit allem Recht der hochqualitativen Musikproduktion. Sie haben es geschafft. Wir haben sie besprochen. Der Track ist wunderbar.
Das sind in unsere Hall of Fame unter den ersten 100 zumindest zeitlich aufgenommen worden in Folge 83. Das haben sie hinbekommen. Liebe Freunde, vielen Dank, dass ihr auch diese Woche wieder mit dabei wart und zugehört habt. Wir hoffen, dass ihr euch erfreut an den Geschichtchen und Geschichten, die wir erzählen dürfen über die Musik und natürlich auch an den Playlists, die wir hinterlassen auf iTunes Music und auf Spotify, sodass ihr jetzt den Freitags-Dance anfangen könnt. Egal wie spät es ist, ab Freitag gibt es die neue Folge und da kann man dann auch mittags schon mal mit einem Piccolöchen irgendwie fein durch die Küche tanzen. Wir machen das jetzt auf jeden Fall. Wir wünschen euch ein sehr schönes Wochenende mit euren Lieben und wir wünschen euch einen guten Tanz, ganz viel gute Musik und natürlich viel Liebe. Bye, bye.
Bye.